Die Offenbarung Jesu Christi mit einer anschließenden Auslegung von William Kelly. Kapitel 2. Dem Engel der Versammlung in Ephesus schreibe: Dieses sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und weiß, dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Und dem Engel der Versammlung in Smyrna schreibe: Dieses sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei getreu bis zum Tod, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tod. Und dem Engel der Versammlung in Pergamus schreibe: Dieses sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst fest an meinem Namen, und du hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in denen Antipas, mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe einiges weniges gegen dich, dass du solche dort hast, die die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur der, der ihn empfängt. Und dem Engel der Versammlung in Thyatira schreibe: Dieses sagt der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du die Frau Jezabel duldest, die sich eine Prophetin nennt, und sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die, die Ehebruch mit ihr treiben, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit Tod töten, und alle Versammlungen werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre nicht haben, die die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem Engel der Versammlung in Ephesus schreibe: Dieses sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der da wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter. Wir befinden uns hier offensichtlich auf einem weiten Feld, wo alle Charakterzüge allgemeiner Art sind. Dieses erste Sendschreiben sieht den Zustand des christlichen Zeugnisses auf der Erde in seiner allergemeinsten und weitesten Form und so, wie es, meine ich, schon in den Tagen des Apostels Johannes aussah. Infolgedessen stellt sich der Herr selber unter diesem weiten Aspekt vor. Er hält die sieben Sterne in seiner Rechten und er wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter. Das ist seine amtliche und zugleich seine geistliche Stellung. Sein Verhältnis zu den Engeln, das heißt zu denen, die in seinen Augen in moralischer Hinsicht die Versammlung repräsentieren, und sein Verhältnis zu den Versammlungen selbst. Der Stern ist das, was einen Einfluss auf die Versammlung ausübte, das offensichtlich auserwählte Gefäß, vom Herrn dazu bestimmt, Licht auf die Heiligen Gottes zu werfen. Wenn dieses Licht unwirksam war, wenn sich da das Böse eingeschlichen hatte, dann musste sich das auf den Zustand der Versammlung auswirken. Wenn er hell leuchtete, dann würde auch der moralische Zustand der Versammlung dadurch gehoben werden. Das, denke ich, steckt in dem Ausdruck Stern. Derjenige, der die Sterne in seiner Rechten hält und der inmitten der sieben goldenen Leuchten wandelt, ist Christus, der nicht nur Autorität hat über diese moralischen Repräsentanten der Versammlungen, sondern der auch Interesse hat an den Versammlungen selbst. Es ist Christus, der Eigenart dieses Buches entsprechend, im umfassendsten und allgemeinsten Sinn, im Hinblick auf seine Regierung und im Hinblick auf die Kirche gesehen wird. Der Zustand der Kirche in Ephesus wird ebenso in ganz allgemeiner Weise beschrieben. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, welche sich Apostel nennen und sind es nicht und hast sie als Lügner erfunden. So gab es also in der Versammlung von Ephesus wirkliche Treue, vor allem im Hinblick auf diejenige Art des Bösen, die Satan damals in die Kirche hineinbringen wollte. Die Apostel waren außer Johannes vielleicht alle schon nicht mehr da. Natürlich versuchte Satan in dem Maß, in dem die ersten Apostel abschieden und zu dem Herrn gingen, Menschen auftreten zu lassen, die seine Werkzeuge waren und die behaupteten, die Nachfolger der Apostel zu sein. Die Versammlung in Ephesus und besonders der Engel, der durch die Gnade des Herrn in dieser Hinsicht eine große Hilfe war, hatte diese angeblichen Apostel geprüft und hatten gefunden, dass sie nicht im geringsten das waren, was sie sich zu sein rühmten. Bis hierhin hatte der Stern also zum Wohl der Versammlung gewirkt. Aber es gab noch viel mehr bei den Ephesern, nicht nur Treue, ausdauernde Hingabe zeichnete sie aus. Du hast ausharren und hast getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Dennoch hat der Herr einen Grund zur Klage. Aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Es ist deutlich, dass hier, wie immer, der erste Schritt vorliegt, das allergemeinste Symptom des Niedergangs. Das, was schadet und schließlich zum Verfall führt, kommt immer von innen, nie von außen. Umsonst versucht Satan, die zugrunde zu richten, die sich auf die Liebe Christi stützen, die ihn lieben und deren Gedankenwelt und ganzes Leben von ihm erfüllt ist. War es nicht so bei den Ephesern, als Paulus ihnen schrieb? Aber sie hatten diese erste Liebe verlassen. In dieser Hinsicht hatten sie versagt und waren schlaff geworden, obwohl sie weiterhin eifrig waren in ihren Werken, in ihrer Arbeit und in ihrem Ausharren. Aber war es das Werk des Glaubens, die Bemühung der Liebe und das Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus? Das, was am Anfang zu so schönen Resultaten geführt hatte, war nicht mehr wirksam und konnte nicht mehr wirken. Die Auswirkung der Liebe existierte noch, die Quelle aber war nicht mehr da. Sie hatten ihre erste Liebe verlassen. Es war eigentlich schon um sie geschehen. Wenn sie sich nicht selbst verurteilten und Christus nicht durch die Kraft des Heiligen Geistes seinen Platz in ihren Herzen wieder einnehmen konnte. Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter aus seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Wir finden übrigens auch hier in dem Heilmittel, das angeboten wird und in dem Urteil, mit dem Ephesus gedroht wird, das Allgemeingültige, Generelle, das uns in diesem Brief schon da begegnet war, wo es sich um Christus gehandelt hatte, um den Zustand dieser Versammlung und um den Vorwurf, der gegen sie erhoben wurde. Der Herr beschäftigt sich in diesem Brief mit den Themen, die die allergrößte und die allgemeinste Bedeutung haben. Das kann man schließlich auch an der Verheißung ablesen, mit der er endet. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baume des Lebens, welcher in dem Paradiese Gottes ist. Gibt es etwas Umfassenderes als diese Zusage? Schreiben finden wir völlig andere Verhältnisse vor. Es handelt sich um eine ganz besondere, eine spezielle Situation. Nachdem die Versammlung von ihrer Reinheit zur Zeit der Apostel herabgesunken war und vor allem, nachdem sie ihre erste Liebe verlassen hatte, erscheint es dem Herrn gut, ihr Drangsale zu schicken. Er lässt der Macht Satans, die hier durch die heidnische Verfolger wirkt, freien Lauf und erlaubt, dass die Seinen von Prüfungen aller Art heimgesucht werden. Das ist die Situation, in die hinein der Brief an den Engel der Versammlung in Smyrna geschrieben ist. Dieses sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Es fällt auf, dass jetzt nicht mehr falsche Apostel sind, durch die Heiligen auf die Probe gestellt werden. Ein neues Unheil erscheint. Solange die wirklichen Apostel auf der Erde waren, hat Satan es niemals erreicht, dass der Judaismus in der Kirche Gottes anerkannt wurde. Das Apostelkonzil in Jerusalem, siehe Apostelgeschichte Kapitel 15, hat die Heiden ausdrücklich von dem Joch des Gesetzes befreit. Der Apostel Paulus zeigt, dass man in Wirklichkeit Christus unnötig macht und aus der Gnade fällt, wenn man das Gesetz ins Christentum einführt und es dem Christen auferlegt. Sei es als Mittel zur Rechtfertigung oder als Lebensregel. Diese Wahrheit ist ganz einleuchtend, wenn es sich um die Rechtfertigung handelt, während sie im zweiten Fall nicht ganz so auf der Hand liegt. Trotzdem wäre dieser zweite Fall ebenso wie der erste in Wirklichkeit eine Verleugnung des Evangeliums. Denn wenn Christus für den Christen die Richtschnur des Lebens ist und das Gesetz für einen Juden die Richtschnur, die zum Tod führt, wie jeder Jude wissen sollte, aber nicht weiß, dann ist klar, dass man als Christ auf den Abfall zustrebt, wenn man Christus zugunsten des Gesetzes aufgibt. Schon die frühen Kirchenväter haben in dieser Hinsicht zum Judentum tendiert. Und seither hat dieser Sauerteig immer weiter gewirkt. Sich unter das jüdische Gesetz zu stellen, bedeutet, dass man zu denen gehört, die sagen, dass sie Juden seien, es aber nicht sind, sondern vielmehr eine Synagoge Satans. Der Herr betrachtet hier diese bösen Arbeiter, denn das sind die, die Werkgerechtigkeit predigen, als eine besondere Partei. Es ist nicht nur so, dass Satan sich in Smyrna bemüht, durch einzelne Männer den Judaismus einzuführen, es existiert dort bereits eine richtige Synagoge des Satans. Diejenigen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, bilden bereits eine eng zusammengehörige Gruppe und können als Synagoge betrachtet werden. So handelt es sich hier nicht einfach um eine Tendenz einzelner Personen, wie das vorher der Fall gewesen war, hier ist es mehr. Es ist eine richtige Partei, die sich formiert hat, die bekannt ist und die anmaßend auftritt. Diejenigen, die diese Gruppe bilden, erheben den Anspruch, heiliger und gerechter zu sein als die anderen, und sie denunzieren diese als Gegner des Gesetzes, weil diese sich allein auf die Gnade Gottes stürzen. Doch ganz im Gegenteil sind sie es, die das wirkliche Christentum, das sie nicht kennen, verderben und zerstören. Von Satan verleitet, sind sie seine eifrigen Werkzeuge und arbeiten umso wirksamer, andere zu verleiten, als sie selber äußerlich betrachtet vielleicht ernsthaft und anständig sind. Die sogenannten Kirchenväter scheinen die Anführer der Partei gewesen zu sein, auf die hier angespielt wird. Auf ihnen liegt die Schande, den Judaismus in die Kirche Gottes eingeführt zu haben. Sie haben diesen Einfluss in all den Jahrhunderten ausgeübt. Hier wird, nach meinem Eindruck, ihr System von dem Herrn Jesus Christus gebrandmarkt. Dieses System beleidigt ihn und ist blind in seinem Widerstand gegen Gottes souveräne Gnade. Das Wesen dieses Systems liegt auf der Hand. Es zieht Christen von ihrer himmlischen Stellung auf die Ebene eines falschen Judaismus herab. Dabei geht die kostbare Wahrheit von diesem wirklichen Leben verloren, das uns in Christus geschenkt ist. Gerade diese Wahrheit ist das Hauptthema in den Schriften des Johannes. Ich fürchte, die Kirchenväter haben es insgesamt voll und ganz verdient, von dem Herrn hier so herausgestellt und gebrandmarkt zu werden. Einmal, weil sie die Seelen verderben, dann aber auch, weil sie auf weltliche Art Sondergruppen unter denen bilden, die Paulus zufolge dem Himmel angehören. Und schließlich, weil sie ihnen das Bewusstsein rauben wollen, dass Christus ihr Leben ist und sie deshalb schuldig sind, so zu wandeln, wie er selbst gewandelt hat. Sie wollen die Gläubigen unter gesetzliche Vorschriften stellen, die denen der Juden ähnlich sind. Wenn alles so entsprechend dem jüdischen Muster geregelt wird, dann sind im Prinzip die ganze Schönheit und das Ziel der Kirche Gottes zugrunde gerichtet. Was hier aber noch wichtig ist, das ist die Tatsache, dass gerade um diese Zeit die klerikalen Anordnungen und Nachfolgepraktiken zu einem System erhoben werden. Man findet das schon bei den Kirchenvätern, die vor dem Konzil von Nicäa 325 Jahre nach Christus gelebt haben. Mir scheint, dass der Herr in diesem Sendeschreiben diese Aktionen beim Namen nennt, während Gott zur gleichen Zeit die, die in den Verfolgungen treu gewesen sind, zum Segen setzt. Während Satan also seine Aktivität entfaltete und seine Synagoge bildete, sagte Christus denen, die litten: Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage. Die Prüfung hat nur eine begrenzte Dauer. Der Herr legt fest, wann sie endet. Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tode. Sie mussten vielleicht den ersten Tod erleiden, aber der zweite Tod, der endgültig ist, konnte ihnen nichts anhaben. Das war eine Frage des Glaubens an Gott. In solchen Umständen muss man sich daran erinnern, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Siehe Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 22. Der Engel der Versammlung in Pergamus wird eine ganz andere Botschaft übergeben, die ebenfalls sehr speziell ist. Dieses sagt der, das scharfe, zweischneidige Schwert hat: Ich weiß, wo du wohnst. Es ist eine wichtige Sache zu wissen, wo oder bei wem wir wohnen. Du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Wie konnte es dazu kommen? Man versteht, dass sie den Schauplatz, auf dem Satan seine Macht entfaltet, durchschreiten mussten. Aber dort wohnen? Hielten sie sich vielleicht gern in der Nähe eines Thrones auf, selbst dann, wenn es der Thron Satans war? Liebten sie den Glanz weltlicher Macht, die Gunst der Welt, die doch Gott so fern ist? Betrachtete Eusebius, ein Schreiber jener Tage, den Wechsel, der mit Konstantin eingetreten war, als die Erfüllung der wunderbaren Visionen vom Reiche Gottes, die wir bei den Propheten des Alten Testamentes finden. Von jetzt an wollte die Kirche auf der Erde herrschen, ein Irrtum, vor dem Paulus schon die Korinther gewarnt hatte. Siehe 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 8. Dass die Kirche nun den Platz der Welt einnahm, sanktionierte sie im Prinzip die Weltförmigkeit. So sagt Eusebius in seiner Schrift Das Leben Konstantins, es sah aus wie das Königreich Christi und ähnelte mehr einem Traum als einer Wirklichkeit. Darin hatte er wenigstens recht. Es war der Traum jener Tage und er ist es heute noch. Christi Sinn entsprach es nicht. Dennoch erkennt der Herr das an, was an Gutem vorhanden ist. Du hältst fest an meinem Namen und du hast meinen Glauben nicht verleugnet. Es ist bemerkenswert, dass nach den größten Verfolgungen, als das Christentum und die Christen sich verleiten ließen, sogar den Schutz der Welt anzunehmen, doch genug wirklich Treue da war, um alle Bemühungen zurückzuweisen, die Gottheit Christi zu leugnen. Zur Zeit desselben Konstantin, der über die Christenheit den Schutz weltlicher Macht ausbreitete, wurde auch die Schlacht geschlagen, in der die Arianer besiegt wurden. Unter der Autorität und auf Anordnung des Kaisers tagte das berühmte Konzil zu Nicäa, das das Dogma von der Dreieinigkeit formulierte und verkündete. Nicht für die Christen, die eine solche Hilfestellung nicht nötig hatten, wohl aber für das Christentum. Damals ist auch das Glaubensbekenntnis, das unter dem Namen Nicäum bekannt ist, formuliert worden. In ihm wird das Dogma, dass der Sohn Gottes mit dem Vater wesensgleich ist, gegen die Behauptung des Arius, dass er nur wesensähnlich sei, betont. Ist nicht anzunehmen, dass diese Dinge hier in Offenbarung Kapitel 2, Vers 13 gemeint sind? Du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Auch in den Tagen, in welchen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Sohn Satan wohnt, ermordet worden ist. Eigentümliche und ernste Verflechtung der Gegensätze. Von außen die Nähe des Thrones Satans, drinnen die Barmherzigkeit Gottes, die weiterhin den Glauben an diese fundamentale Wahrheit aufrechterhält, die Herrlichkeit der Person Christi. Ich habe ein weniges wider dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Balaams festhalten. Nachdem die Kirche sich erst einmal unter den Schutz der irdischen Macht begeben hatte, entstand der Klerikalismus und breitete sich schnell aus. Mit der Autorität der Welt kamen weltliche Verlockungen und aus dem Dienst wurde ein Klerus, ein angesehener Beruf, der äußere Vorteile mit sich brachte und den Hochmut nährte. Die Urheber dieser Entwicklung sind die, die die Lehre Balaams festhalten. Gleichzeitig schlichen sich selbstverständlich Kompromisse aller Art mit der Welt und ihren bösen Wegen ein. Die Geistlichkeit förderte diese Entwicklung, indem sie die Schrift falsch anwendete. So wird hier von Balaam gesagt, dass er den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Zweifellos ist das alles symbolisch gemeint, aber der Sinn ist deutlich genug für jeden, dessen Gewissen nicht abgestumpft ist. Man braucht sich nicht zu wundern, wenn diese Warnungen da kaum verstanden werden, wo diese Übel vorhanden sind und wo alles verschwunden ist, was die Kirche als eine keusche, dem Christus verlobte Jungfrau bewahren konnte. Die Welt hat sich Zutritt verschafft und behauptet ihren Platz. Und leider wird das vor allem von denen bemäntelt, die ihre Stellung diesem verdorbenen und verderbenden Einfluss verdanken. Derselbe Geist des Unglaubens, der die Quelle des ganzen Übels ist, bewahrt ihm einen Einfluss und seinen Handlungsspielraum. Heute wie damals wendet er die Spitze des zweischneidigen Schwertes weg vom Gewissen der Menschen. Die Christen wurden von der Macht und Herrlichkeit der Welt geblendet, die sich in jenen Tagen entfaltet hatten, um nicht nur sie, sondern auch das Christentum als Staatsreligion zu beschützen. Gleichzeitig aber hatten diese Christen durch ihre Verbindung mit der Welt auf verhängnisvolle Weise Christus entehrt, und die Folge war, dass sie praktisch in die Welt zurückkehrten, aus der Gottes Gnade die Kirche herausgeholt hatte, um sie mit dem verherrlichten Christus zu vereinigen. Also hast auch du solche, welche in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Das Sendeschreiben an den Engel der Versammlung in Ephesus prangert die Werke der Nikolaiten an. Hier in Pergamus ist die Sünde, die damit gemeint ist und vor der ich annehme, dass sie Antinomismus oder Gesetzlosigkeit ist, zur kirchlichen Doktrin geworden. Tue nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwerte meines Mundes. So setzt sich der Herr nicht mehr für die Verteidigung seines Volkes ein. Er benutzt auch nicht mehr den Hass des Feindes oder Verfolgungen, um Böses zu beseitigen oder wegzuschneiden oder es im Keim zu ersticken, wie wir das vorher gesehen haben. Eine noch größere Prüfung zieht herauf. Aber leider ist der Zustand derer, die seinen Namen tragen, so, dass der Herr sehr ernst mit ihnen handeln muss. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Jetzt, da die Kirche durch öffentliche Anerkennung und Ehre geködet wurde, war die Ermutigung, die der Glaube empfing, das verborgene Manna. Persönliche Treue dem Herrn Jesus gegenüber gab es wenigstens noch, wenn sie auch nicht hoch eingeschätzt wurde. Es gab noch Heilige, die treu zu seinem Namen standen, wenn auch die Zeit noch nicht gekommen war, wo sie sich von der öffentlich anerkannten Gesamtheit der Bekenner trennen mussten, um die Stellung eines Überrestes einzunehmen. Vielleicht hatte der Glaube hierzu nicht genügend Kraft, aber jedenfalls fehlte es nicht an Treue Christus gegenüber. Und wo immer sie sich fand, galt das Wort des Herrn. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf dem Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, als wer ihn empfängt. Seine Billigung ist genug für ein treues Herz. Ja, sie ist ihm kostbarer als ein öffentlicher Triumph vor dem ganzen Universum. Dann kommt die letzte dieser vier Versammlungen. Dem Engel der Versammlung in Thyatira schreibe. Ich zweifle nicht daran, dass dieser Brief eine treffende Skizze dessen enthält, was wir während des Mittelalters finden, und dass diese Skizze so vollständig ist, wie sie mit Hilfe der zur Zeit des Apostels Johannes schon vorhandenen Tatsachen nur eben sein konnte. Dieses sagt der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer. Christus wird jetzt nicht nur vorgestellt mit dieser alles durchdringenden Kraft moralischen Gerichtes, sondern auch als der, der bereitsteht, richterlich gegen das Böse einzuschreiten. Seine Füße gleich glänzendem Kupfer. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als der ersten. Trotz all der Dunkelheit und der Unwissenheit, die im Mittelalter im Hinblick auf die Lehre herrschte, war doch eine bemerkenswerte Hingabe vorhanden. Diejenigen, die den Herrn liebten, zeigten ihre Liebe weniger durch ihr Verständnis bezüglich seiner Wege, als vielmehr durch eine beständige und vorbehaltlose Selbstverleugnung. Ich rede jetzt nicht von dem, was der Aberglaube im Hinblick auf Maria oder die Kirche hervorbrachte, wo man aus beiden eine Art Bona Dea, guter Göttin, machte, sondern ich rede von der Frucht, die im Leben durch ein Herz hervorgebracht wurde, das ganz einfach Christus zugewandt war, wie schwach auch sonst die Erkenntnis gewesen sein mochte. Aber ich habe wider dich, dass du das Weib Jezabel duldest. Das war eine völlig neue Art des Bösen. Es handelt sich jetzt nicht mehr nur um Klerikalismus oder um Personen, die Lehre Balaams vertreten, sondern um einen formell etablierten Zustand, wie ihn immer die Frau darstellt, wenn sie in symbolischer Bedeutung vorkommt. Man kann sich davon leicht überzeugen, wenn man die Schrift daraufhin untersucht. Der Mann ist der Handelnde, er stellt die aktive Kraft dar. Die Frau dagegen den Zustand, der daraus hervorgegangen ist. Jezabel ist also das Symbol, das hier angebracht ist, wie Balaam in dem vorhergehenden Fall. In der Geistlichkeit war die Aktivität zu finden, die mit der Welt die schändlichsten Kompromisse eingegangen ist und die Ehre Christi für Gold und Geld, für Wohlleben und Würden verkauft hatte. Daraus war Jezabel entstanden. Das war der Zustand, der während des Mittelalters da, wo man den Namen Christi trug, aufgekommen war und geduldet wurde. Welche sich eine Prophetin nennt. Genau das ist die Anmaßung der sogenannten Kirche, nämlich die Behauptung, eine fortwährende Unfehlbarkeit zu besitzen, eine Art inspirierter Autorität zu sein, um das Lehrgebäude in Ordnung halten, Dogmen verkünden und alles im Namen Gottes irrtumsfrei lenken zu können. Tut nicht genau das die römisch-katholische Kirche? Und sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das alles war zweifellos die Frucht davon, dass man schon lange vorher aus der Gnade gefallen war. Nur ist diese Frucht jetzt noch weiter herangereift. Und ich gab ihr Zeit, auf dass sie Buße täte, und sie will nicht Buße tun von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich in Tod töten. Jezabel war tatsächlich eine Mutter, eine heilige Mutter, wie sowohl die Verführer in ihr als auch die Verführten sie nannten. Wie aber dachte der Herr darüber, und diejenigen, die es vorzogen, lieber die größten Leiden zu ertragen, als mit ihr Ehebruch zu treiben? Diese offenkundige Korruption, Kirche-Welt, war zu einer festen Institution geworden. Es handelt sich hier nicht um einen gleich einem Nebel vorübergehenden Irrtum, sondern um eine fest etablierte Körperschaft, die die höchste Stellung in der Welt innehat. Sie ist eine Königin, aber eine Königin, die sich auch die höchste geistliche Befugnis anmaßt. Sie ist angeblich eine Prophetin, die sich jetzt endgültig in der Christenheit niedergelassen hat und eine Nachkommenschaft von besonderer Ungerechtigkeit hervorgebracht hat, die ihre Kinder genannt wird. Aber, sagt der, dessen Augen wie eine Feuerflamme sind, ich werde ihre Kinder mit Tod töten, und alle Versammlungen werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Aber sage ich, den übrigen, die in Thyatira sind, hier erscheint ganz deutlich der Überrest, so viele diese Lehre nicht haben an sie. An diesen Überrest wendet sich der Herr jetzt. Bleiben wir einen Augenblick bei diesen bemerkenswerten Worten stehen. Hier sehen wir die Heiligen zum ersten Mal ausdrücklich erwähnt und anerkannt und nicht in dem mit eingeschlossen, was in der Öffentlichkeit als Kirche oder Versammlung gilt, wenn sie auch noch nicht so offenbar davon getrennt sind, wie das später der Fall ist. Jedoch bilden sie im Geist mehr oder weniger eine Gruppe, die Zeugnis ablegt. Sie stehen abseits von dem, was während es nach außen hin die allerhöchsten Ansprüche erhebt, sich in Wirklichkeit in der engsten und ruchlosesten Verbindung mit Jezabel befindet. So urteilt der Herr über das, was der Mensch, unsere Mutter, die heilige katholische Kirche genannt hat und brandmarkt es. Euch aber sage ich, den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Der Herr spricht mit ganz besonderer Zartheit von denen, die seinen Namen treu waren, ohne von ihnen große Dinge zu erwarten. Ich bin überzeugt, dass hier auf die angespielt wird, die im Allgemeinen als Waldenser und Albigenser bekannt sind. Und vielleicht noch auf andere, die eine ähnliche Gesinnung hatten. Sie waren aufrichtig und waren voller Eifer für Christus, wenn auch mit einem geringen Maß an Licht und Erkenntnis. Jedenfalls, wenn man sie mit dem viel umfassenderen und reicheren Zeugnis vergleicht, das der Herr später hat entstehen lassen, wie uns das folgende Kapitel zeigt. Am Ende des Briefes gibt der Herr eine Verheißung, die auf die Situation der Heiligen abgestimmt ist. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt geben über die Nationen. Diese böse Jezabel hat sich nicht damit begnügt, die wahren Heiligen des Herrn zu verfolgen. Sie hatte die Universalherrschaft angestrebt und die Gewalt über alle Seelen. Der Herr erwartet von den Seinen, dass sie in nichts mit ihr gemeinsame Sache machen, und verspricht ihnen, dass sie wirkliche Gewalt erhalten werden, wenn er selbst die Herrschaft antritt. Bis dahin mögen sie ausharren, sogar durch Verfolgungen hindurch und bereit sein, um Christi willen zu leiden. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben, und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Die Treuen werden die Macht Christi teilen, wenn er kommt, und werden Teilhaber seiner Herrschaft sein. Aber das ist noch nicht alles, was die Gnade ihnen geben will. Der Herr fügt hinzu, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Das heißt nicht, mit Christus verbunden zu sein, wenn er öffentlich regieren wird, sondern das bedeutet, ihn selbst zu besitzen, und das steht hoch über den Dingen dieser Welt. Die himmlische Hoffnung, bei Christus zu sein, noch ehe der Tag anbricht, ist den Treuen verheißen, neben einem Teil im Königreich. Nur diejenigen, die auf ihn warten, werden den Morgenstern sehen. Als Sonne der Gerechtigkeit muss er von der ganzen Welt gesehen werden, wenn er an seinem Tage erscheinen wird. Hier ist nun, wie man mit Recht festgestellt hat, eine große Veränderung zu bemerken. Die Aufforderung zu hören, was der Geist den Versammlungen sagt, folgt auf die Verheißung, statt ihr voraufzugehen. Der Grund dafür ist, dass jetzt ein Überrest existiert, der nichts mehr zu tun hat mit dem Zustand der Kirche, wie er öffentlich sichtbar ist, und der Herr richtet seine Verheißung zum ersten Mal an den Einzelnen, der überwindet, weil es keinen Grund mehr zu der Hoffnung gibt, dass die Kirche als Ganzes sie annimmt. In den Briefen an die drei ersten Versammlungen kommt die Aufforderung zu hören, dagegen an erster Stelle, weil der Herr sich an das Gewissen der gesamten Versammlung wendet. Jetzt ist nur noch der Überrest überwindet. Ihnen allein gilt die Verheißung, und nur sie fordert der Herr auf, zu hören. Das dritte Kapitel vielleicht am besten mit Thyatira begonnen hätte, so erscheint doch der Einschnitt zwischen dem zweiten und dem dritten Kapitel nicht unpassend, denn es besteht ein deutlicher Unterschied, wenn man zu den drei letzten Briefen kommt. Die Einleitung des Briefes an die Versammlung in Sardes zeigt uns, dass der Herr mit etwas Neuem beginnt. Die alte katholische Phase der Kirche, wo es eben immer um die gesamte Kirche ging, schließt mit Thyatira ab. Dennoch findet sich bei Thyatira der besondere Zug, dass es, obwohl es das Ende des öffentlich und allgemein anerkannten Status der Kirche darstellt, dennoch den Übergang zu Verhältnissen bringt, die bis zum Kommen des Herrn bestehen bleiben. In Thyatira finden wir die Darstellung der römischen Kirche. Es ist schwerlich zu bestreiten, dass Jesabel zumindest entsprechende Züge trägt, während die übrigen der Überrest jene darstellt, die ohne Protestanten zu sein, neben und außerhalb der päpstlichen Kirche eine Gruppe von Zeugen gebildet haben, und zwar bereits vor dem Auftreten des Protestantismus, den uns der Anfang des dritten Kapitels vorstellt. So haben wir den allgemeinen Zustand der Kirche bei ihrem ersten Niedergang gesehen, dann die Verfolgungen durch das Heidentum, weiter, wie sich die Kirche unter den Schutz der Welt gestellt hat, und schließlich den Katholizismus, der von diesen vier Gruppen als einzige bis zum Ende bestehen bleiben wird, wie wir es aus dem Hinweis aus dem Kommen Christi entnehmen können.